Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Am Ende ist bei den Koalitionsverhandlungen vieles fundamental schiefgelaufen. Tatsache ist, die Neos warfen hin, Beate Meindl-Reisinger steigt aus den Verhandlungen aus. Damit ist die Regierungsbildung geplatzt. Nach 95 Tagen ist man draufgekommen, es geht so nicht, wir vertragen einander nicht. Doch was passiert jetzt eigentlich? Kommt jetzt eine Expertenregierung oder gehen wir gleich in einen Neuwahl, das wäre überhaupt erst im April möglich. Vieles deutet darauf hin auch, dass innerhalb der ÖVP es unglaublich kracht. Viele reden sogar davon, dass Sebastian Kurz zurückkommen könnte. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Peter Behlinger bei uns im Studio, langjähriger, erfolgreicher Chefredakteur vom News-Magazin und ein Intimus hin zur Sozialdemokratie. Herr Behlinger, ja, hat Sie das überrascht, was da heute passiert ist?
Es hat mich schon überrascht, vor allem angesichts dessen, dass es gestern abends noch und bis in die Nacht geheißen hat, konstruktive Verhandlungen, das wird noch dauern, aber gut. Die Länge von solchen Verhandlungen heißt ja nur, dass es kompliziert ist, aber nicht unmöglich. Und dann kommt dann heute plötzlich diese Meldung der Neos, die hat mich sehr überrascht. Ja? Und deswegen bin ich ja jetzt eigentlich ungeplant da ins Studio gekommen, weil das war nicht zu erwarten. Und vor allem, was heißt das jetzt für die Zukunft?
Ja, das ist die große Frage. Viel wird spekuliert. Also sprechen wir zuerst einmal darüber, wer hat jetzt eigentlich da versagt. Man kann nicht 95 Tage reden und dann innerhalb von einer halben Nacht die Meinung komplett ändern. Das muss ja langsam entwickelt haben.
Ja. Das muss sich entwickelt haben, klar. Und es war ja von Anfang an klar, dass es große inhaltliche Differenzen gibt zwischen den drei Partnern. Aber ich habe das sehr sympathisch gefunden, dass sie gesagt haben, wir alle versuchen jetzt, die Differenzen etwas zu minimieren, ja, und keine roten Linien zuzulassen, ja, sprich kompromissfähig zu sein. Und jede Koalitionsverhandlungen, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, hat ja immer geheißen, man muss kompromissfähig sein. Ja. Wurscht, ob das zwei oder wie in dem Fall drei sind, dann wird es noch komplizierter. Und leider hat sie das jetzt irgendwie so kumuliert, offenbar in dieser Sitzung gestern, in die mehrere Stunden gedauert hat, bis in die Nacht hinein, dass dann den Neos sozusagen der Kragen geplatzt.
Ja, vor allem Beate Meindl-Reisinger hat eben gesagt, diese beiden Parteien, sowohl die ÖVP als auch die SPÖ, die denken nur von Wahl zu Wahl. Mit diesen Denken kann man aber nicht langfristig planen und das braucht Österreich. Österreich braucht Mut, Vertrauen, Zuversicht in die Zukunft und da braucht es große Lösungen und da dürft es wirklich den Knackpunkt gegeben haben. Christian Stocker, der Generalsekretär der ÖVP, hat gesagt, es waren die rückwärtsgewandten Kräfte innerhalb der SPÖ. Wer sind denn diese rückwärtsgewandten?
Ich weiß nicht, da muss man den Herrn Stocker fragen. Der hat schon den Wahlkampf damit eingeleitet. Ja. Ein bisschen komisch, weil nach dem, was ich gehört habe, und ich weiß nicht, wie du das gehört hast, gibt es ja nach wie vor die Möglichkeit, dass Rot und Schwarz versuchen, zumindest verbal weiterzumachen, trotz des Risikos mit einer Stimme Mehrheit. Und dann ist es nicht gut, wenn man da so von vornherein den Partner gleich wieder einteilt. Mir erinnert es sehr an das damalige Gefecht vor dieser Bildung dann der berühmten Schüssel-Heider-Regierung. Ne? Da hat es auch geheißen, die rückwärts, damals hat es geheißen, die Gewerkschaft um Nürnberger stimmen nicht zu und so. Also so konkret war es ja nicht. Und ich ja auch aus ÖVP-Kreisen, sie waren überrascht, wie konstruktiv Babler auch sich gegeben hat. Man merkt es ja daran, dass er plötzlich jetzt im Anzug ihm aufgetreten ist und auch in der Rhetorik sehr zurückhaltend war. Aber trotzdem versucht die ÖVP offensichtlich jetzt wieder die Marxismuskeule rauszuziehen und zu sagen, okay, also mit den Marxisten können wir nicht, das ist ein Blödsinn, wie wir wissen. Was heißt denn das für die heutige Politik, ob sie jemand auf Marx beruft oder auf was ich was anderes. Solange es nicht der Stalin ist. Ja.
Ja, theoretisch könnten Sie ja weitermachen, denn ÖVP und SPÖ, Sie haben 92 Mandate, ein Mandatüberhang. Das ist zwar kompliziert, damit zu regieren, aber Beate Mendl-Reisinger hat ja gemeint, sie würde bei bestimmten Gesetzesentwürfen durchaus zustimmen. Also, aber auch da gibt es wieder heftige Kritik, unter anderem aus dem Burgenland von Hans-Peter Doskozil, der sagt, eine Koalition aus ÖVP und SPÖ, das macht jetzt nach dem, was da passiert ist, überhaupt keinen Sinn.
Aber auch da muss man sagen, auch Doskozil ist am Beginn eines, und zwar sehr kurzen Wahlkampfes, in 14 Tagen oder was, oder selber Landtagswahlen, und muss sich jetzt versuchen zu positionieren. Ja. Was ich schon ganz charmant fände, würde man, aber das sind wir in Österreich nicht gewohnt, würde man aus einem Kern der beiden Parteien dann immer wieder Bereichskoalitionen offen halten. Das heißt, bei gewissen Dingen, wie du gesagt hast, mit den Neos, ja, bei gewissen Dingen vielleicht auch mit den Grünen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es, es hat ja immer wieder auch sogar 4 Parteienbeschlüsse inklusive der FPÖ gegeben in dem ganzen parlamentarischen Gefüge. Ja, warum nicht? Das muss man halt ausverhandeln, ist sicher kompliziert und ungewohnt für Österreich, aber schau mal an in andere Länder. Also Italien hat das laufend, ist eigentlich eine Regierung, ohne Regierung haben die regiert, ja, ein Jahr lang. Ja. Und das war ja nicht die schlechteste Zeit. Oder unsere Expertenregierung unter Bierlein war lange Zeit die beliebteste Regierungsform in dem Tohuwabohu nach Kurz. Also so schlimm. Oder sagen wir so, so unmöglich wäre es nicht. Es wäre nicht ideal, aber es ist nicht unmöglich.
Ja, aber da liegt die Entscheidung jetzt beim Bundespräsidenten. Richtig. Und es heißt ja, dass auch VDP überrascht worden ist von dem Entschluss der Neos, Nein zu sagen. Viele meinen auch, dass es VDP überhaupt gewesen ist, der Mitschuld ist an dem Chaos, weil er von Beginn an den Wahlsieger, eben Herbert Kickl, ausgeschlossen hat und die Regierungsbildung an Nehammer weitergereicht hat.
Gut, aber das wird vielleicht jetzt überraschen, weil ich bin ja nicht gerade ein Fan von Kickl bekannt oder der FPÖ, aber vielleicht macht er das jetzt und sagt, Kickl tritt an, bilde jetzt du die Regierung und lass ihn mit dem Kopf, nehme ich an, mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Ja? Weil so leicht wird das nicht werden. In Zeiten wie diesen, mit dieser Wirtschaftsverschuldung, mit dieser Budgetproblematik eine Regierung zu bilden, das schauen wir an, selbst wenn er Volkskanzler spielt.
Ja, aber trotzdem bedeutet das, dass die Achse Nehammer-Kickl, die funktioniert ja überhaupt nicht.
Ja, die kann
das
nicht.
Das setzt natürlich voraus, dass es innerhalb der ÖVP auch zu einem kompletten Wechsel an der Spitze kommen muss. Ja. Anders würde das ja nicht gehen, oder?
Finde ich fast schade, weil der Nehammer in der letzten Zeit, finde ich, an Statur gewonnen hat, auch international anerkannter geworden ist und eigentlich seine Sache sehr glaubwürdig vertreten hat. Kann man der Meinung sein, das war eine falsche Sache, aber er hat sie durchargumentiert und hat Linie gehalten. Und vielleicht braucht man in dem Land doch wieder Politiker, die Linie halten können. Ja? Und was weiß man, was kommt? Also von diesen Gerüchten mit dem Sebastian Kurz heute ehrlich gesagt nichts. Weil Kurz, warum soll sich der das antun? Kurz ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ja, der könnte vielleicht noch viel Geld von Elon Musk und seinem Peter Thiel holen für eine allfällige eigene Liste oder was. Aber warum soll sich der die Spitzenpolitik antun?
Ja, in Österreich wäre es der Milliardär Schützer, der Kurz unterstützen könnte. Das heißt ja, die seien sehr eng, allerdings erst bei einer möglichen Neuwahl. Allerdings hat die Situation in der Steiermark, wo der Wahlverlierer Drexler dann relativ überraschend rausgeworfen wurde aus der eigenen Partei, gezeigt, dass man in der ÖVP durchaus auch für Überraschungskandidaten da ist.
Aber ich frage immer, wenn mal gesagt wird, auch der Herr Strache, zitiere ich auch selten positiv, aber auch der Strache hat mit Recht einen Gesichtspunkt heute in den Social Media in das Rennen geworfen. Warum sagt man immer, der Nehammer muss zurücktreten? Warum sagt man nicht, der Kickl soll beiseite treten? Ja? Und man zieht einen anderen hervor, den Herrn Kunasek oder sonst einen erfolgreichen FPÖler. Vielleicht helfe das. Oder vielleicht ruft man gerade wieder so ähnlich wie, wenn man schon lustig sind, den Strache wieder ins Boot. Ja? Aber Warum fokussiert sich das auf den Nehammer? Der muss gehen. Warum muss nicht der Kickl oder zumindest zur Seite treten?
Ja, aber das wird er nicht tun. Das hat ja der Herr Hafenecker, der Generalsekretär, heute mehrmals unterstrichen.
Aber so wie Sie sagen, beim Drechsler hat sich viel geändert. Vielleicht ändert sich auch das in der FPÖ.
Offensichtlich ist aber momentan die ÖVP flexibler als die Freiheitliche Partei, was Personalentscheidungen anbelangt. Das heißt ja, Wolfgang Hartmann, der Oberösterreicher von der Wirtschaftskammer, sei ein Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und zwar deshalb, weil er eben sagt, wir brauchen Türkis oder Schwarz, Blau, um eben all diese großen Probleme mit Wirtschaft, mit Migration, mit den Pleitewellen in dem Land einigermaßen in den Griff zu kriegen.
Das ist natürlich auch ein Mythos, dass das nur geht in dieser sehr fragilen Konstellation. Das haben wir gesehen in den letzten Jahren, dass das auch nicht so automatisch funktioniert hat. Und nur weil der Herr Hartmannsdorfer aus dem Wirtschaftsbund kommt, heißt er noch nicht, dass es eine erfolgreiche Wirtschaftskapazität ist.
Ja, viel Kritik gibt es natürlich vor allem von FPÖ-Seite, auch am Bundespräsident Van der Bellen, der in den vergangenen Tagen eben schon mehrmals an die Geduld appelliert hat in seiner Neujahrsansprache. Hat es ja nicht so geklungen, als sei er vorbereitet gewesen auf das, was jetzt passiert. Jetzt ist er wieder überrascht worden.
So wie wir alle.
Ja, aber er ist derjenige, der die Chefs der Parteien täglich in die Hofburg laden könnte.
Ja? Ja, aber das haben wir ja gesehen, dass das allein noch nichts nutzt, ja? Wenn man jemanden befragt, sondern da gibt es auch Stimmungen. Es gibt auch bei den Neos, höre ich, massive interne Diskussionen gegeben. Die hätten müssen mit 2/3 Beschluss eine allfällige Regierungsübereinkunft genehmigen. Und man kann ja auch sagen, vielleicht war das von der Beate Meinl-Reisinger, die eine Erklärung, die ich persönlich sehr gut gefunden habe in der Art. Vielleicht hat die auch schon müssen Rücksicht nehmen, wer weiß, ob sie das durchbringt gegen eine allfällige Mehrheit.
Ja, aber umgekehrt haben die Neos mit 9% fast mit 2 Ministern, vielleicht sogar 2,5 Minister, mit einem Staatssekretär rechnen können, was natürlich in keiner Weise dem Wahlergebnis als solches entspricht.
Ja, freilich, wobei klar ist, es kommt nicht auf die Köpfe an, die irgendwo sitzen und wie viele das sind. Es kommt darauf an, welche Vorhaben. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es 2 große Vorhaben, an denen das Ganze bis jetzt gescheitert ist und wahrscheinlich noch lange scheitern wird. Das eine ist bei der ÖVP die Föderalismusfrage. Ja, eine ÖVP, die zuließe, dass man echt dem Föderalismus die Zähne zieht, knackt. Kann ich mir schwer vorstellen in nächster Zeit. Und bei der SPÖ ist das die Pensionsfrage. Ich meine, die SPÖ kann nicht aus Sicht der bisherigen SPÖ und auch aus Sicht des Babler nicht zulassen, dass eine 9%-Partei das diktiert, plötzlich eine Anhebung des Pensionsalters, wobei das an sich für einen richtigen Kurs hielte. Aber in der realpolitischen Verfassung war das nicht gescheit, das so direkt anzusprechen.
Ja, das hat auch Josef Czap, der ehemalige Clubobmann der SPÖ, gesagt, warum sollen jetzt gerade die Pensionisten dafür büßen, was Schwarz und Grün in den vergangenen Jahren wirklich verbockt haben mit einem gigantischen Budgetdefizit. Trotzdem noch einmal die Frage, wie geht es jetzt weiter?
Also wie gesagt, das Wahrscheinlichste sind aus meiner Sicht Neuwahlen. Die können allerdings, wie vorher ausgeführt, erst nach Ostern oder um Ostern sein.
Ja,
also, das heißt, wir müssen uns einstellen, dass bis Sommer es keine Regierung gibt. Sage ich so, what? Naja, dann tun wir halt eine Zeit lang entweder mit einer Expertenregierung, die der Bundespräsident neu einsetzen müsste. Eine Zeit lang hat es ja gegeben, auch in letzter Zeit, war ja eine Zeit lang sehr oft eine Regierungsangelobung beim Van der Bellen. Oder man findet sich dahin, dass man sagt, naja, es rennt eh ganz gut, dann sollen sie halt weiter die an sich in sich zerstrittene schwarz-grüne Regierung weiter agieren. In vielen Bereichen auch nicht schlecht. Der ÖVP wird es zwar nicht gefallen, wenn die Frau Gewessler weiter so mutige oder couragierte Umweltpolitik macht, aber das geht ja auch noch aus bis Sommer.
Das, glaub, das heißt also, dass die Grünen auch unerwartet ein Comeback feiern.
Na, sie könnte eine Bereichskoalition, ähnlich wie die mit den NEOS-Bereichskoalitionen geschlossen werden können. Warum kann man nicht auch mit den Grünen sagen, in den und der Frage vertreten sie, ist ja nicht alles falsch, was sie sagen, ja? Sondern da stimmen wir halt dann zu.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Entscheidend sind die kommenden 24 bzw. 48 Stunden. Vielleicht werden wir noch die eine oder andere Überraschung erleben, den einen oder anderen Rücktritt. Niemand kann das momentan sagen. Danke vielmals, Peter Behlinger, für dieses Interview. Wir werden uns in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten in dieser Causa sicher noch öfter treffen. Danke,
danke vielmals. Danke.